Der Predigttext für den heutigen Abend ist das heutige Evangelium. Es steht bei Markus im 10. Kapitel.
Pharisäer traten zu Jesus und fragten ihn, ob es einem Mann erlaubt sei, sich von seiner Frau zu scheiden, und versuchten ihn damit. Er antwortete aber und sprach zu ihnen: Was hat euch Mose geboten? Sie sprachen: Mose hat zugelassen, einen Scheidebrief zu schreiben und sich zu scheiden. Jesus aber sprach zu ihnen: Um eures Herzens Härte willen hat er euch dieses Gebot geschrieben. Aber von Anfang der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden.
Du sollst nicht Ehe brechen. Liebe Gemeinde, kaum ein biblisches Gebot wird in unseren Breiten von Nichtchristen und Christen so häufig übertreten wie dieses. Ehebruch. Nicht einmal das gewichtige Wort ist noch viel in Gebrauch. Wir bevorzugen harmlosere Wendungen. Fremdgehen, außereheliche Affäre oder leicht und locker Seitensprung. Einmal kurz übers Mäuerchen und zurück oder auch nicht. Die Klatschpresse kennt kein genüsslicheres Thema als die Geschichten einander mehr oder weniger dramatisch betrügender Promi-Ehepartner, und detailliert wird berichtet, wie viele Jahre oder Monate die Ehe denn gehalten habe und wie schnell sich die Betrogene oder der Betrogene mit dieser oder jener neuen Liebe zu trösten gewusst habe. Gewiss, es gab Zeiten, in denen man dergleichen schwer nahm und die Beteiligten, besonders die Frauen, bitter zu büßen hatten. Fontanes Effi Briest lässt grüßen: Aber die lebte und litt ja im Kaiserreich, und das ist lange her. Freilich müssen wir mit Entsetzen zur Kenntnis nehmen, dass auch heute Ehebrecher und wiederum bevorzugt Ehebrecherinnen aufs Schlimmste bestraft werden können, bis hin zur Steinigung bei lebendigem Leib. Doch das ist weit weg im Nahen Osten oder in Afghanistan. Nein, bei uns hier und heute ist es anders. Gott sei Dank. Wie das Johannesevangelium erzählt, hat Jesus sich mit Nachdruck gegen die Steinigung von Ehebrechern gewandt. Im Alten Testament, 5. Buch Mose, war sie vorgeschrieben. Doch als Schriftgelehrte eine frisch ertappte Ehebrecherin zu Jesus bringen und auf jene Vorschrift hinweisen, um zu erfahren, was er davon hält, spricht er nur die viel zitierten Worte: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Mit einem Satz wird das mosaische Gebot gegenstandslos und die Ankläger schleichen sich stillschweigend davon. Die Frau ist frei. Also alles halb so schlimm, nobody is perfect. So wird jedenfalls dieser Satz oft präsentiert. Wenn da nicht noch ganz andere Jesusworte wären, darunter die in unserem heutigen Predigttext. Hier spricht Jesus mit einer Strenge, die einem den Atem raubt. Auch in unserem Text schiebt er das Gebot des Mose beiseite. Aber nicht, um seine brutale Schärfe zu unterlaufen, sondern im Gegenteil. Mose ist Jesus nicht scharf genug. Mose lässt zu viel durchgehen. Im konkreten Fall, Mose lässt die Scheidung durchgehen. Dabei ist die Scheidung, so Jesu schneidendes Urteil, nichts anderes als Ehebruch. Eine Übertretung des sechsten Gebots. Wieder sind gelehrte Juden zu Jesus gekommen, um ihm eine Frage zu stellen. Die Frage, ob sich ein Mann von seiner Frau scheiden dürfe. Die einseitige Frage entspricht der geltenden jüdischen Rechtslage, wonach nur Männer die Scheidung herbeiführen konnten, Frauen nicht. Erst die letzten Sätze, die Sie auf Ihren Blättern haben, sprechen auch von einer Scheidung, die die Frau veranlasst. Sie spiegeln römisches Recht, wo das möglich war. Für die Frage, die die Pharisäer stellen, ist das aber ohne Belang. Sag Jesus, ist Scheidung erlaubt? Jesus erwidert, wie er es oftmals tut, indem er eine Gegenfrage stellt. Was denn im Gesetz des Mose geschrieben stehe? Antwort: Im Gesetz stehe, dass ein Mann sich von seiner Frau scheiden dürfe. Er müsse dazu nur einen Scheidebrief ausstellen. Mit einem solchen Scheidebrief war er frei von ihr und die Frau war frei, von einem anderen Mann geheiratet zu werden. Das Schriftstück, das der Frau in solchem Fall ausgehändigt wurde, lautete kurz und knapp: Frau, du stehst wieder zur Verfügung. Das ist mein Dokument der Verstoßung, Scheidung und Entlassung gemäß dem Gesetz Moses und Israels. Klare Sätze, klares Verfahren, unbegrenzt wiederholbar. Umstritten war allenfalls, was als Anlass einer solchen Scheideurkunde gelten konnte, ob ein handfestes Vergehen der Frau vorliegen müsse oder ob es reiche, dass sie dem Mann auf die Nerven ging. Die Pharisäer, die Jesus fragten, ob einem Mann die Scheidung erlaubt sei, wussten genau Bescheid. Mose hatte gesagt, sie sei dem Mann erlaubt. Punkt, das war die Rechtslage. Warum stellten sie die Frage dennoch? Im Text steht, weil sie Jesus versuchen, auf die Probe stellen wollten. Offenbar argwöhnten sie, dass er anders dachte, wollten ihn überführen, dass er wieder einmal von der offiziellen Linie abwich. Und in der Tat, ihr Argwohn bestätigte sich. Mit seiner Entgegnung wich Jesus von der offiziellen Linie ab. Ja, mehr noch, er strich diese offizielle Linie durch. Er stellte das ganze Scheidungsgesetz in Frage, scheute sich nicht, den Gesetzgeber Mose vom Sockel zu heben. Sein Urteil? Mit der Erlaubnis der Scheidung hat Mose ein Zugeständnis gemacht, das dem Willen Gottes widerspricht. Er hat etwas für erlaubt erklärt, was der Absicht des Schöpfers zuwiderläuft. Denn Gott hat Mann und Frau aufeinander hin geschaffen. Und wenn sie diese Zuordnung verwirklichen, indem sie in der Ehe eins werden, dann soll ihre Einheit für immer, unauflöslich, lebenslang gelten. Nur nebenbei gesagt, im Blick auf einen Gedanken, der an dieser Stelle leicht aufkommt. Es geht Jesus hier nicht darum, die Zweigeschlechtlichkeit und die verpflichtende Heterosexualität des Menschen zu begründen. Er setzt beides selbstverständlich voraus, aber es ist hier nicht sein Aussageziel. Was er seinen Hörern einschärft, ist die von Gott gewollte Unauflöslichkeit der Ehe von Mann und Frau. Dass nach Gottes Willen diese Ehe eine lebenslange Einheit ist, die nicht getrennt werden darf, darum geht es ihm. Mit anderen Worten, wenn Mose die Ehescheidung erlaubt hat, dann hat er etwas erlaubt, was Gott nicht will. ein unerhörtes Urteil für einen schrifttreuen Juden. Immerhin, Jesus lässt für Mose einen mildernden Umstand gelten. Mose hat das fragwürdige Zugeständnis nicht aus Willkür gemacht, sondern dafür gab es einen Grund. Einen üblen, unseligen Grund. Die Herzenshärte der Menschen, ihr Herz aus Stein, wie der Prophet Hesekiel sagt. Menschen sind kieselhart zueinander, auch in der Ehe, in der jede Härte gerade wegen der Nähe besonders verletzt. Kränkende Worte, die besonders verwunden, weil man den anderen so genau kennt. Kalte Gleichgültigkeit, die besonders schmerzt, weil da am Anfang so viel Liebe war. Rücksichtslosigkeit und Brutalität, die besonders wehtun, weil alles mit Zärtlichkeit begann. Untreue, die unfassbar ist, weil man sich auf den Ehepartner wie auf niemanden sonst verlassen hat. Wer einmal die Tiefe der Verletzung gesehen hat, die der Ehebruch hinterlässt, wird kaum leicht und locker davon reden. Die Treue gebrochen, Vertrauen zerstört, die gemeinsame Basis vernichtet, kein Boden mehr unter den Füßen. Und all die Kränkungen auf engstem Raum, mit einem Tisch und einem Bett, Tag und Nacht. Das Einssein mit einem anderen, es kann zum Fluch, die Ehe kann zur Hölle werden. Um das zu wissen, muss man nicht einmal an Frauenhäuser denken. Der Gesetzgeber Mose wusste das. Er war Realist. Vielleicht ein Mann der weisen Resignation. Die Menschen sind nicht so und verhalten sich nicht so, wie es Gott vorschwebt und wie es eigentlich sein sollte. Sie verlieben sich, tragen einander auf Händen, machen Pläne fürs gemeinsame Leben, nehmen sich Treue und Festigkeit vor. Dann kommt der Alltag, die von der Liebe verdeckten Schwächen und Fehler drängen an die Oberfläche, der Egoismus übernimmt das Kommando. Der Partner wird langweilig, lästig, unerträglich. Und die kleine oder große Hölle ist da. Der realistische Mose weiß das. Und er optiert schlicht für das kleinere Übel. Gewiss, eigentlich sollten die beiden, die eins geworden sind, auch eins bleiben. Doch bevor einer den anderen oder beide einander kaputt machen, ist es besser, wenn sie auseinandergehen und gegebenenfalls eine neue Chance haben. So ist die Welt, so sind die Menschen. Zu Moses Zeiten, zu Jesu Zeiten und heute. Jesus mit seinen großen Worten über die Ehe ist ein Idealist. Wir können ihm die prinzipielle Zustimmung nicht versagen. Aber für das wirkliche Leben taugen die Ideale wenig. Da bedarf es des realistischen Mose. Liebe Gemeinde, von dem Idealisten Jesus berichtet Markus im ersten Vers unseres Predigttextes, er sei auf dem Weg vom Norden Israels in den Süden nach Judäa gewesen. Es war der Weg nach Jerusalem. Das nächste Kapitel wird von Jesu triumphalem Einzug dort berichten. Es war der Weg zum Ort seines Todes, der bald auf den Einzug folgen sollte. Die Jünger damals und wir Leser heute werden durch mehrere Karfreitagsankündigungen vor und nach unserem Text darauf vorbereitet. Doch geht es in diesen Erzählungen nicht nur um den Weg Jesu. Es geht zugleich um den Weg der ihm folgenden Jünger, um die Nachfolge. Während Jesus langsam nach Süden wandert, beschreibt er, was es bedeutet, ein Leben in seiner Nachfolge zu führen. Konkret, er beschreibt, was das heißt, im Blick auf den Besitz, im Blick auf den Ehrgeiz und im Blick auf die Ehe. Das ist der Zusammenhang, in dem unser Predigttext steht. Jesus verkündigt hier nicht universale Ideale. Er spricht nicht davon, wie die Menschheit eigentlich leben sollte. Er spricht davon, wie seine Jünger, wie wir leben sollen. Es geht nicht um eine allgemeine Ethik. Es geht um das Verhalten von uns Christen. Uns, seinen Nachfolgern, gilt, was er über Gottes Willen zur Ehe sagt. Also wird von uns Christen anderes mehr erwartet als von jedermann? Also sollen für uns anspruchsvollere Normen gelten als für unsere nichtchristlichen Mitbürger? Jesus, ja das ganze Neue Testament, ist in der Tat dieser Meinung. Christliches Leben hat eigene Maßstäbe. Wir hören oft die achselzuckende Floskel, in der Kirche geht es nicht besser, aber auch nicht schlechter zu als in der übrigen Welt, also halb so schlimm. Doch, durchaus schlimm, diese Floskel ist ein zutiefst unchristlicher Satz, eine billige Kapitulation. Christliches Leben hat eigene Maßstäbe. Und wenn wir auf die Kirchengeschichte blicken, dann war die Christenheit immer dann ausstrahlungskräftig, wenn auch ihr Verhalten ausstrahlte. Ach, liebe Gemeinde, ach, höre ich manchen von Ihnen schon seufzen. Eine Moralpredigt. Das altbackene, freudlose, restriktive Sittenkodex-Christentum. Du sollst, du darfst nicht, du darfst nicht, du sollst. Ja, wenn es so wäre, dann hätten wir in der Tat wenig gewonnen. Dann wäre Nachfolge nur ein unerträglicher Druckverstärker. Denn was wir sollen und nicht sollen, das hören wir ja auch sonst schon genug. Doch unser Predigttext deutet an, dass es darum gar nicht geht. Worum es geht, zeigt das Schlüsselwort von Jesu Antwort an die Pharisäer. Herzenshärtigkeit. Es geht um das Herz. Mose gibt die Scheidung frei, weil die Menschen sind, wie sie sind, weil ihr Herz ist, wie es ist, steinern und hart. Da hilft es nicht, ein idealistisches Dennoch dagegen zu setzen und werde es auch im Namen Gottes gesprochen. Da hilft nur eines, ein neues Herz. Frei von den Ängsten und Süchten, die es zu einem Motor machen, der am Ende kieselhart immer um das eigene kreist. Darum, liebe Gemeinde, geht es Jesus, geht es um Christentum, um das neue Herz. Der Wanderer auf dem Weg nach Jerusalem ist kein Idealist, der heroisch gegen die Realitäten antritt. Er will neue Realitäten schaffen, neue Herzen, die dann auch zu einem neuen Leben fähig sind. Wie aber verändern sich Herzen? Wie werden sie liebestüchtig, vergebungsfähig, durchhaltekräftig, mutig und stark im Guten und Rechten? Indem sie das alles selber erfahren. Den Jüngern und anderen Zeitgenossen ist das in Jesus begegnet. Und es ist ihnen so begegnet, dass sie spürten, da haben wir es mit Gott selbst, seiner Liebe und Kraft zu tun. Seither ist unzähligen Menschen dasselbe in der Verkündigung vom Evangelium über diesen Jesus widerfahren. Das hat sie verändert, hat aus ihrem Herzen ein weiches gemacht und daraus sein Leben in der Kraft der Liebe entspringen lassen. Geschichte und Gegenwart, auch unsere Gegenwart, sind voller großer und kleiner Beispiele. Zugleich zeigen Geschichte und Gegenwart leider auch das Gegenteil. Und wir erleben das ja auch an uns selbst. Auch das Christenherz hat immer wieder Härteattacken, ja Härtephasen. Rückfälle in die Sünde, wie die Bibel das nennt. Oft genug verhalten wir Christen uns nicht besser als unsere nichtchristliche Umwelt, einschließlich des Ehelebens. Und da helfen dann auch bei uns vielfach nur die Regelungen des kleineren Übels, einschließlich der Scheidung. Aber liebe Gemeinde, das ist nicht das Normale. Damit bleiben wir unter unseren Möglichkeiten. Unser von Jesus, vom Evangelium angerührtes Herz kann anderes, kann mehr. Es kann Gott und den betroffenen Nächsten um Vergebung bitten und aufs Neue anfangen. Es kann wieder weich werden und durchlässig für die Liebe Gottes, aus der wir leben und die aus uns strahlen will. Auch in schwierigen Beziehungen, auch in einer mühsamen Ehe. Heute, morgen und jeden Tag. Das verleihe Gott uns allen. Und die Liebe Gottes, die höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.